Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Darf ich von einem Völkermord in Palästina sprechen, ohne dabei ein Wort zum 7. Oktober zu sagen? Das schrieb mir ein befreundeter Hörer. Zitat. Dass ein Podcast vom Völkermord in Palästina spricht, ist hanebüchen. Und zum 7. Oktober kein Wort? Meine Antwort. Ich bin sogar übervorsichtig, war dabei aber noch nie ein Nachplapperer von deutschen oder israelischen Regierungsinteressen. Und hier meine ich Politik und nicht Religion. Was ist Antisemitismus? Im Lexikon nachgeguckt, dort ist zu lesen: Als Semiten werden Völker bezeichnet, die eine semitische Sprache sprachen. Semitische Sprachen sprechen heute insbesondere Araber, Israelis, Aramäer, Malteser sowie mehrere Sprachgruppen in Äthiopien und in Eritrea. Unsere Leitmedien hatten nie ein Problem damit, Antisemitismusbeauftragte deutscher Regierungen ausschließlich als Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland zu bezeichnen, so wie es ja die Regierungen selber tun. Damit einher geht bei uns die Tatsache, dass seit der Gründung Israels zwischen Politik und Religion gar nicht mehr unterschieden wird und damit auch das grausame Vorgehen der Staatengründer ausgeblendet bleibt. In einem Link zu diesem Beitrag kann gelesen werden, was die Bundeszentrale für politische Bildung zur Gründung des Staates Israel schreibt. Unter anderem: Am 1. April 1948 begann mit der Operation Dalet eine militärische Offensive der Haganah. Sie verfolgte das Ziel, alle dem jüdischen Staat zugedachten Gebiete, jedoch auch jüdische Siedlungen jenseits der UN-Grenzziehungslinie sowie die Verbindungswege zwischen den jüdischen Siedlungsgebieten und den freien Zugang nach Jerusalem zu sichern. Insbesondere an der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem kam es zu heftigen Kämpfen, in deren Verlauf am 9. April 1948 Einheiten der Militärorganisation Ezel im arabischen Dorf der Ir Yassin ein Massaker anrichteten, dem über 250 Männer, Frauen und Kinder zum Opfer fielen. Vergeltungsaktionen palästinensischer Freischärler trugen zu weiterer Eskalation bei. Am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat über Palästina. Am gleichen Nachmittag proklamierte Ben-Gurion den Staat Israel. Damit ging ein jüdischer Traum in Erfüllung. Für die Araber ging der Tag als Nakba, Katastrophe, in die Geschichte ein. Weiter mit einem Zitat. David Ben-Gurion sagte schon 1938 in einer Rede, Zitat: Verschließen wir nicht die Augen vor der Wahrheit. Politisch gesehen sind wir die Aggressoren und sie, die Araber, verteidigen sich. Dieses Land ist ihres, weil sie darin wohnen, während wir herkommen, um uns darin niederzulassen. Und von ihrem Gesichtspunkt aus haben wir vor, sie aus dem Land zu vertreiben. Woher dieses Zitat stammt? Monopoly, ein Hörspiel mit historischen Fakten von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Makes me wonder. Das Lied hat Robin Reed geschrieben und komponiert. Seine Interpretation ist am Ende vollständig zu hören. Spielzug 1. Am 17. November 1869 war es soweit. Ein Monopolytraum erfüllte sich. Zwischen Europa und dem fernen Osten mussten Güter per Schiff nicht mehr um ganz Afrika herumgeschickt werden und umgekehrt natürlich auch. Der damals 162 Kilometer lange Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, war aber schon damals, vor rund 150 Jahren, ein Dorn im Fleisch, vor allem von britischen Kapitalisten, die es gewohnt waren, selber Speck anzusetzen. Die Geschichte des Suezkanals umfasst seither nicht nur etliche Ausbaustufen, größere Tiefe der Fahrrinnen, größere Breite, teilweise Aufteilung in zwei Kanäle mit unterschiedlicher Fahrtrichtung und so weiter. Sie umfasst auch etliche kriegerische Ereignisse, bei denen es um die politischen und wirtschaftlichen Zuständigkeiten ging. Wer entscheidet, welches Schiff ihn benutzen darf? Was kostet die Durchfahrt und wem gehören diese Durchfahrterlöse? Zwei Dinge allerdings sind seit 1975 klar. Der ganze Kanal liegt heute politisch ausschließlich auf ägyptischem Territorium und die bezahlten Durchfahrtserlöse, ca. 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr, gehen in die Staatskasse Ägyptens. Und genau das ist heute das Problem der USA, die mit ihrem weltweiten Hegemonieanspruch gerade auch in dieser Region das absolute Sagen haben möchten. Eine so wichtige Schiffsroute in einem Land, das nicht vollkommen unter ihrer Kontrolle ist? Heute verzeichnet der Suezkanal in jeder Fahrtrichtung knapp 10.000 Durchfahrten pro Jahr, was geschätzt 12% des globalen maritimen Güterverkehrs entspricht. Das lernte ich von Christian Müller, Gründer des Schweizer Internetportals Global Bridge. Und weiter? Schon 1963 kam aus politischen Gründen die Idee auf, zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer einen zweiten Kanal zu bauen, der zwar deutlich länger würde, aber vollständig unter der Kontrolle Israel stünde. Unter der Kontrolle Israels? Spielzug 2. In der Ausgabe Nummer 45, also im November 2023, lernte ich in der Wochenzeitung Der Freitag Auszüge aus einem Buch kennen, das 2022 in Israel von den beiden mit deutsch-jüdischer Vergangenheit und Gegenwart befassten Historikern Moshe Zimmermann und Moshe Zuckermann erschien. Beide befassen sich auch gründlich mit dem Visionär Theodor Herzl. Dieser hatte den jüdischen Staat bereits auf dem ersten Zionistenkongress vorausgesehen. 1897 notierte er in sein Tagebuch: In Basel gründete ich den jüdischen Staat. Laut Moshe Zuckermann zeige sich an diesem Ausspruch, dass es sich um das einzige Staatsgebilde handelte, das als Überbau ohne Basis entstand, dem erst ein zu eroberndes Territorium und eine zu kolonisierende Bevölkerung zuzuweisen war. Das geschah bekanntlich 1917, noch vor Ende des Osmanischen Reiches und des Ersten Weltkrieges. Großbritannien erkannte mit einer nach seinem Außenminister Balfour benannten Erklärung das offizielle Ziel an, in Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten. Ab 1922 Mandatsmacht mussten die Briten mittels Schaukelpolitik mal jüdische, mal arabische Interessen berücksichtigen. David Ben-Gurion, später erster Premier Israels, sagte 1938 in einer Rede: Verschließen wir nicht die Augen vor der Wahrheit. Politisch gesehen sind wir die Aggressoren und Sie, die Araber, verteidigen sich. Dieses Land ist Ihres, weil Sie darin wohnen, während wir herkommen, um uns darin niederzulassen. Und von Ihrem Gesichtspunkt aus Haben wir vor, sie aus ihrem Land zu vertreiben? Spielzug 3. Das 1963 angedachte Kanalprojekt hatte bereits einen Namen: Ben-Gurion Canal. Die Mündung dieses neuen Kanals ins Mittelmeer läge aber in der kürzesten Projektvariante ausgerechnet da, wo heute Gaza liegt. Möglich wäre auch die Mündung ins Mittelmeer nördlich von Gaza, aber der Kanal würde dann deutlich länger und also auch deutlich teurer. Zwei Fragen drängen sich auf. Geht es Israels Benjamin Netanyahu bei seinem Vorgehen gegen Gaza tatsächlich nur um eine Ausrottung der Hamas, deren Terrorakte von seinen hochgerüsteten Geheim- und Militärdiensten nicht hatten verhindert werden können? Und geht es Ägyptens Abd al-Fattah as-Sisi tatsächlich nur um die Verhinderung eines palästinensischen Zustroms von Flüchtlingen aus Gaza, indem er für sie den ägyptischen Grenzübergang geschlossen hält? In Israel ist das Ben-Gurion-Kanalprojekt nach wie vor aktuell und besonders attraktiv eben auch für die USA. Der Suezkanal würde, weil dann umschiffbar, an Bedeutung verlieren. Ägypten verlöre an geopolitischem Einfluss und für die US-Banken, die bereits als Geldgeber vorgesehen sind, wäre es ein gigantisches Geschäft. Spielzeug 4. In meinem Mitmachfunkhaus waren am 22. September 2023 folgende Trommeln zu hören. Weshalb Chinas Xi Jinping nach Moskau musste und weshalb Washington Ukraines Zerstörung in Kauf nimmt. Die neue Seidenstraße, offiziell die Belt and Road Initiative, verläuft von China bis Europa zu Land und zu See. Laut chinesischem Außenministerium stärkt die neue Eurasische Landbrücke den globalen Handel, da so eine Alternative zum immer kostspieligeren See- und Lufttransport besteht. Auch während der Corona-Pandemie nahm der Handel über diese Route kontinuierlich zu. Während 2016 noch 1.900 Eisenbahnfahrten stattfanden, waren es 2021 schon fast 14.000. Dabei ist die Ukraine seit 2017 wichtiges Transitland. Durch das Assoziationsabkommen zwischen der Ukraine und der EU, das den Handel zwischen beiden erleichtert, ist das Land ein wichtiger Umschlagspunkt der Eisenbahnstrecke Neue Eurasische Landbrücke geworden, die von China bis nach Duisburg führt. Und in Duisburg wurde soeben ein schmerzhaftes Echo des Ukraine-Krieges vernommen. Im Duisburger Hafen soll ein neues Containerterminal gebaut werden. Bislang war die chinesische Reederei COSCO daran beteiligt. Jetzt hat die von der öffentlichen Hand getragene Hafenbetreibergesellschaft bestätigen müssen, die chinesischen Anteile wurden still und leise übernommen. Duisburg betreibt seit vielen Jahren intensive Geschäftsbeziehungen nach China. Jede Woche kommen über 30 Züge über die Eisenbahnstrecken des chinesischen Seidenstraßenprojekts an den Hafen. Diese Kooperation wolle man auf Augenhöhe fortsetzen, teilte der Hafen mit. Über die Gründe für den Ausstieg der Chinesen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Warum der Ausstieg erst jetzt verkündet wird, lässt der Hafen offen. Das Duisburger Projekt wurde Anfang des Jahres vorgestellt. Für 100 Millionen Euro soll auf 235.000 Quadratmetern das größte Hafenterminal im europäischen Binnenland entstehen. Und weshalb traf gerade jetzt Chinas Xi Jinping Russlands Putin in Moskau? Die neue Seidenstraße ist das Prestigeprojekt des chinesischen Präsidenten. Als Infrastruktur- und Logistikprojekt ist sie der strategische Kern von Chinas Bestrebungen, sich aus der maritimen Umklammerung der USA zu befreien. Wirtschaftsfachleute gehen davon aus, dass aktuell bis zu 90% des chinesischen Außenhandels auf dem Seeweg abgewickelt werden. Die mit Abstand führende Seemacht sind die USA, die mit ihrer Marine und ihrem weltumspannenden Netz von Marinebasen und Allianzen die Machtmittel haben, im Falle eines Falles den chinesischen Außenhandel zu blockieren. Trotz maritimer Aufrüstung in den vergangenen Jahren kann China dem nichts Adäquates entgegensetzen. Deshalb zielt die neue Seidenstraße darauf ab, die eurasische Landmasse als chinesisches Hinterland dem Zugriff der USA zu entziehen und gleichzeitig Chinas Zugang zu den Absatzmärkten der EU zu sichern. Und wer also hat ein Interesse daran, dass Chinas europäischer Brückenkopf ins Wanken gerät? Ob Ursula von der Leyen oder Olaf Scholz jemals Monopoly gespielt und sogar die Spielregeln verstanden haben? In der Trailermusik von Robin Reed geht es um investigativen Journalismus und um die Frage, wie viel man für die Wahrheit aufs Spiel setzen will, auf einer zweiten Ebene aber auch, welchen Fußabdruck man eines Tages für seine Nachwelt hinterlässt. Bonner's one of the nosy kind, always on the search, trying to find what it takes to get to the core. Smash down windows, broken down doors. There's only one thing makes me wonder. The smell of money cursed the world. Can you feel it now? It's getting hell cold. The deeper you dig, the more you see about the power of corruption and slavery. There's only one thing makes me wonder. When you came there, was it worth it? At the end, as everything came down on you, it's devil-like glowing when you're gone. It's devil-like glowing, oh, did everything go on? It's devil-like glowing when I'm
was one of the nosy kind, always on the search, trying to find what it takes to get to the core. Smashed down windows and broken down doors.